Ja, wir wollen uns heute nochmal dem Judasbrief zuwenden. Judasbrief aus der Bodenperspektive könnte man sagen, Original oder Fälschung. Das Thema, worum es geht. Im Judasbrief wird ja von verschiedenen Handlungen berichtet. Die Menschen, wie Menschen handeln, die, ja, Scheinchristen sind. Es geht um Scheinchrist oder um echtes Christsein. Und das finden wir zum Beispiel in Vers 19 des Judasbriefs. Dort wird zusammengefasst, wie diese Menschen handeln. Und da lesen wir in Vers 19, dass es natürliche Menschen sind. Die Haltung von natürlichen Menschen, die den Geist nicht haben. Und wir wissen, zum Beispiel aus Römer 8, Vers 9, dass wer den Geist nicht hat, gar nicht Gottes Kind ist. Gott liebt alle Menschen. Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Kinder Gottes sind nur die, die den Geist haben. Und den Geist empfängt man da durch das Vertrauen auf das Opfer Jesu Christi, wird dann von Neuem geboren, empfängt den Geist. Also, die Menschen, die hier, die Handlungen, die hier im Judasbrief geschrieben sind, sind die Handlungen von Menschen, die jetzt gar nicht von Neuem geboren sind, gar nicht Kinder Gottes sind. Bei der Falschgeldfahndung lernen die Fahnder in besonderer Weise, wie das Original aussieht. Also wie der richtige Schein, nachdem sie suchen oder sie vergleichen, aussieht. Sie lernen das Original genau kennen. Und wenn wir jetzt auf die Suche oder davor gewarnt werden, Scheinchristen, die sich eingeschlichen haben mit der Gemeinde, ist es auch wichtig, oder der beste Weg, sich damit zu beschäftigen, wie sieht jemand aus, der Christus nachfolgt, der Kind Gottes ist. Daher denken wir natürlich als erstes an Johannes 13, Vers 35, wo es heißt:
Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Kinder Gottes werden an der Liebe erkannt. Das Neue Testament definiert das genauer: Liebe zu Gott, Gott als Vater zu dienen und die Mitmenschen, insbesondere die Glaubensgeschwister, auch zu lieben. Und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, ja, ich liebe hier auch, sondern es wird darin sichtbar, dass man danach handelt. Dadurch, dass man sich nach Gottes Wort richtet, Gottes Wort ernst nimmt, nach Gottes Wort handelt. Wir alle kennen das wahrscheinlich, vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn man sagt, ja, ich liebe dich, und wenn du dann einen kleinen Gefallen bittest, zum Beispiel mal den Müll rauszubringen, dann tut es nicht. So weit ist dann die Liebe doch nicht her. Das ist nicht die Liebe, die hier in Gottes Wort gemeint ist, echte Liebe, handelt auch entsprechend. Und Liebe, wie sie gemeint ist, zeigt sich darin, dass wir Gottes Wort tun, dass wir uns daran halten. Damit können wir diesen einfachen Vergleich gegenüberstellung von Scheinchristen zu echten Christen nach dem Judasbrief so formulieren: Scheinchristen haben Gottes Geist nicht, echte Christen, in denen wohnt Gottes Geist und befähigt sie zu dem, das zu tun, was Gott sagt. Scheinchristen folgen nicht Gottes Wort, sie halten sich nicht daran, vielleicht sagen sie es, aber sie tun es nicht, in der Tat setzen sie es nicht um. Echte Christen hingegen lieben Gott und die Mitmenschen, das zeigt sich darin, dass sie Gottes Wort tun. Echte Christen halten Gottes Wort nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus Liebe, aus Freude, aus Begeisterung, weil sie wissen, das ist das Richtige, Gott meint es gut, und sie tun es aus Liebe, nicht aus Angst. Ganz wichtig. So viel der Überblick, worum geht es im Judasbrief, die Vogelschau. Wir haben uns jetzt die Verse 1 bis 11 und etwas näher angeguckt und wollen das ab Vers 12 noch ein bisschen weiter tun. Judasbrief ab Vers 12, dort lesen wir.
Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst. Zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist.
Ja, hier werden diese Scheinchristen weiter beschrieben. Diese sind Schandflecken, das ist die erste Formulierung. Schandflecken, das geht zurück, da ist gut, den alttestamentlichen Gottesdienst zu erkennen. Die Priester, die geopfert haben, haben reine weiße Kleidung getragen. Weiß als Zeichen für rein. Und ein Schandfleck auf einer weißen Hose, die jungen Damen werden das sicherlich sehr wissen, sieht man sofort. Das wird man nicht akzeptieren. Da schämt man sich für, es ist ein Schandfleck. So sind diese Scheinchristen Schandflecken bei den Liebesmalen. Was sind Liebesmal, was ist damit gemeint? Das kriegen wir im 1. Korintherbrief erklärt. Die Nachfolger Gottes haben sich getroffen, um Gemeinschaft zu haben und zusammen zu essen. Und im Anschluss an dieses Essen wurde dann das, was wir heute Morgen gemacht haben, das Gedächtnismahl gefeiert. Brot geteilt und Kelch geteilt, als Erinnerung daran, was Christus getan hat. Da aber vorher sozusagen gegessen wurde, meinte das nicht in dem Bewusstsein, der Liebe zueinander, miteinander getan haben, sondern bei diesem Essen mehr an sich gedacht haben, waren sie teilweise schon betrunken oder rücksichtslos anderen gegenüber. Also, das passte nicht, deswegen hat man später nur noch das Gedächtnismahl gefeiert und das Essen zusammen weggelassen. Trotzdem ist es ja wichtig, Gemeinschaft zu haben und auch zusammen zu essen. Hier auch Schmausen als Negatives, dass es nur diesen Scheinflecken darum geht, diesen Scheinchristen hier wohnen. Und nicht das Gedächtnis im Heiland, das wohl der anderen. Indem sie unscheu sich selbst weiden, ist die nächste Formulierung, da denken wir natürlich an den Auftrag Jesu an Petrus, dass er seine Schafe weiden soll, dass er die Lämmer weiden soll. Damit meint Jesus in einem Bild, was da aus dem Alltag kam, Schafzucht, dass Petrus dafür verantwortlich war, die Lehre Jesu Christi den Nachfolgern zu vermitteln. Und in diesem Bild, wenn jemand sich selber weidet, folgt er damit nicht der Lehre Jesu Christi, sondern seinen eigenen Gedanken. Er rückt Dinge so hin, wie er sie selbst zurückhält. Er hält sich nicht daran, was Christus gesagt hat. So sind die Scheinchristen. Weiter heißt es dann, Wolken ohne Wasser. Eine Wolke, nicht keinen Regen enthält, ist kein Nutzen für die anderen da. Scheinchristen nützen die anderen nichts, sind kein Segen. Die bringen sich nicht ein, geben nicht das weiter, was sie weitergeben sollten. Von Winden umhergetrieben, Jesus sagt zu Nikodemus, der Wind weht, wo er will. damit ist der Heilige Geist gemeint, aber wenn steht im Allgemeinen oder wird so gebraucht in der Bibel für einen Geist, als offenbar ja nicht der Geist Gottes ist, den die Scheinflecken, die Scheinchristen gar nicht haben, ist es ein anderer Geist, der diese treibt, der die motiviert, der sie bewegt. Sie sind nicht von Gottes Geist gelenkt, angetrieben, sondern von einem anderen Geist, von dem bösen Geist von Dämonen. Unfruchtbare Bäume im Spätherbst. Unser Leben wird oft verglichen mit einem Baum. Hier geht es um Obstbäume, die Frucht bringen sollen. Die Bäume, Obstbäume bringen zu unterschiedlichen Zeiten Frucht, aber im Spätherbst ist auch der langsamste Obstbaum so weit, dass es seine Frucht für das Jahr gebracht hat. Aber hier, diese Scheinchristen, bringen keine Frucht. Weil da heißt es, zweimal erstorben und entwurzelt. Hier müssen wir nur ein bisschen genauer hingucken. Wir gebrauchen heute das Wort entwurzelt für jemanden, der irgendwie aus seiner Heimat rausgenommen wurde, der vielleicht sein Weltsystem verlassen hat. So ist es aber nicht in der Bibel gebraucht. In der Bibel sind mit Wurzeln etwas anderes gemeint. Wir kriegen das zum Beispiel erklärt bei einem Traum, den Nebukadnezar, der König, hat. Er hat einen Traum, wo auch die Wurzeln vorkommen. Wir lesen in Daniel 4 mal nach. Daniel 4, ab Vers 1.
Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum. Ich schaute in den Gesicht meines Hauptes auf meinem Lager. Und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab. Und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab. Streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliegen, sehr wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber sein Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen.
Das Königtum Nebukadnezars wird hier mit einem Baum verglichen, der umgehauen wird. Das Königtum wird ihm weggenommen. Aber der Wurzelstock, der Wurzelballen, die Wurzeln dieses Baumes bleiben in der Erde. So ist der Traum und das wird uns dann von Gott durch Daniel weiter erklärt. Wir lesen auf Vers 23.
Weil aber die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden, durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten, durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll.
Der König Nebukadnezar hat diesen Traum von Gott gekriegt, um Buße zu tun, umzukehren, mit seiner Bosheit zu brechen und das Richtige zu tun, Gott anzuerkennen. Das Königtum wurde ihm weggenommen, sein Baum, dieser Baum wurde gefällt, aber der Wurzelstock war noch in der Erde. Das steht für die Chance, für die Möglichkeit, dass Nebukadnezar Buße tun kann, Buße getan hat. Später sehen wir das, er tut das. Aber die Wurzeln stehen für die Möglichkeit, dass jemand Buße tun kann. Wenn also jemand entwurzelt ist, hat er diese Möglichkeit, Buße zu tun, nicht mehr. Vielleicht denkt ihr, halt, hast du nicht letztes Mal das Gegenteil gesagt? Normalerweise, wir gucken hier nochmal auf das Diagramm, ist es so, dass jeder Mensch bis zu seinem leiblichen Tod, bis zum Ende, die Chance hat, sein Vertrauen auf den Opfertod Jesu Christi zu setzen und damit in einem Moment gerecht vor Gott zu werden. Jetzt wird hier aber gesagt, es ist, wenn jemand entwurzelt ist, hat er diese Chance nicht mehr, obwohl er noch lebt. Wo kommt es her? Gibt es Beispiele dafür? Das berühmteste, prominenteste Beispiel ist der Pharao von Ägypten. Der Pharao, dem Gott ja in besonderer Weise durch die Ausdruckswunder oder durch die Wunder in Ägypten gezeigt, seine Macht gezeigt hat, von dem wird klar gesagt, fünfmal. Fünfmal steht es explizit da, dass der Pharao sein Herz verhärtete. Er wollte nicht. Er erkannte die Macht Gottes nicht an. Dann hat Gott den Spieß umgedreht und gesagt, okay, du willst nicht, jetzt kannst du nicht mehr. Und jetzt zeige ich an dir die weiteren fünf übertüchen Macht erweisen, die Macht Gottes, ich reich meine Pläne, du hast nicht gewollt. Nach zu lesen, mein Ruhe, 2. Mose, Kapitel 7 bis 9. Oh, das stimmt, was ich hier zu erzählen. Prüft das nach. Weiteres Beispiel finden wir in Hiob 33. Dort wird gesagt, dass Gott zwei oder dreimal zu jemand redet. Wenn der aber nicht hören will, dann ist irgendwann die Chance für ihn vorbei. Wir sehen ganz klar, was das in 14 angeht. Einmal ist es 5, andermal 2, 3. Wir wissen nicht, wie der barmherzige Gott mit jemand umgeht. Wenn jemand das Evangelium gehört hat, die Grundzüge verstanden hat und es nachhaltig ablehnt, wie oft auch immer, wir wissen es nicht, kann es sein, dass er entwurzelt ist, dass Gott ihm die Chance nimmt, umzukehren, Buße zu tun. Vorsicht, das über jemanden zu sagen, denn das können wir überhaupt nicht. Wir wissen nicht, ob jemand das Evangelium verstanden hat. Wir wissen auch nicht, wie oft, wie viel Chance Gott ihm lässt. Aber wir sehen ganz klar in der Bibel, gibt es solche Fälle. Und im Judasbrief wird das klar gezeigt, gelehrt und wir werden das auch noch weiter sehen. Zweimal erstorben. In Wurzel haben wir jetzt ein bisschen betrachtet. In Wurzel bedeutet die Chance der Buße, geistig, lebendig, gerecht vor Gott zu werden. Diese Chance besteht nicht mehr. Normalerweise, wie gesagt, bis zum physischen Tod. Jemand, der entwurzelt ist, dem diese Chance von Gott genommen worden ist, weil das Evangelium gehört und anhalten abgelehnt hat, der ist, obwohl er noch lebt, eigentlich schon tot. Denn er wartet nur noch, bis er leiblich stirbt, geistig ist er schon tot, dann hat er auch keine Chance mehr, zum Leben zu kommen, indem er Christus vertraut. Und in dem Sinne ist er, obwohl er noch lebt, eigentlich schon zweifach tot. Weiter heißt es, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Hier geht es darum, dass an dem Verhalten dieser Scheinkristen letztendlich sichtbar wird, was in ihnen ist. Sie zeigen, was in ihnen ist. Weiter seien ihr Sterne, die in das Dunkel der Finsternis in die Ewigkeit aufbewahrt ist. Als ihr Stern wird ein Stern bezeichnet, der für kurze Zeit aufleuchtet, am Himmel irgendwie seinen Weg nimmt und dann wird er verlöscht. Früher, zum Beispiel in Navigation auf See, wurde sich an den Sternen orientiert. Wenn ein Stern läutete und man nachdem seine Position feststellte und beurteilte, und dieser Stern war aber nach einer Zeit nicht mehr da, ging man in die Irre, hatte man sich falsch orientiert. Deswegen der Begriff Irrstern für solche Sterne. Also stehen sie dafür, wenn man sich an solchen Leuten, an Scheinkristen orientiert, wird man in die Irre geführt. Man geht in falschen Weg, etwas Falsches vorgemacht, gezeigt, erklärt. Diese Scheinkrisen, die ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufgeschwärmt. Finsternis ist das Gegenteil von Gott, der als Licht bezeichnet wird. Also, für die ist die Ewigkeit aufbewahrt ohne Gott. Jetzt schon zu Lebzeiten. Die Lebzeiten ist schon endgültig entschieden, sie werden die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Warum? Weil sie das Evangelium, dass Jesus Christus sie begnadigen will und ihnen Gnade schenken, Gerechtigkeit zu retten, ausgeschlagen haben, gehört haben, aber nicht wollten und deswegen entwurzelt sind, deswegen diese Chance irgendwann entzogen bekommen. Heute heißt es dann Vers 14.
Und diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen Heiligen 10.000 im Gericht zu halten, über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.
Gott bietet den Menschen die Gnade an. Er kann Jesus Christus annehmen, mit Gott versöhnt werden und zu diesen, wie es hier genannt wird, heiligen Zehntausenden gehören, die mit Christus wiederkommen, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Wer das nicht tut, wird diese Gnade ausschlägt. Für den bleibt nur das Gericht. Gericht über all das, was wir getan haben und über all das, was wir gesprochen haben, wie jedes einzelne Wort. Es ist die Entscheidung, ob wir die Gnade oder das Gericht wählen. Heute heißt es dann auf Vers 16.
Es sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei noch nach ihrem Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie zu euch sagten: In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihrem eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben.
In der Bibel wird klar vorausgedacht, dass in der letzten Zeit, das heißt der Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, der Zeit, in der wir jetzt leben, die Wiederkunft Jesu Christi könnte jeder Mensch stattfinden, nach dem, was die Bibel sagt. Menschen, Scheinchristen, unzufrieden mit ihrem Schicksal, mit ihrem Geschick, wandeln nach ihren Lüsten. Und das führt dazu, auch wenn sie als Christen geben, vielleicht sogar selber meinen, dass sie sind, auch nach ihrer eigenen Definition, das führt zu Trennung. Sie richten Trennung an unter den Glaubensgeschwistern, den echten Kindern Gottes. Sie handeln nach ihren Lüsten und richten Trennung an. Wir haben gesehen, Vers 19, dass sie den Geist Gottes nicht haben. Heute heißt es dann Vers 20.
Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben.
Ihr aber, das ist jetzt wieder der Kontrast zu den Scheinchristen, die Geliebten, die den Geist Gottes haben, weil sie Christus vertrauen, weil sie auf Christus hoffen, weil sie mit der Barmherzigkeit Gottes rechnen und darauf ihr Leben gründen, zum ewigen Leben, nicht zur ewigen Trennung, sondern Gemeinschaft mit Gott in Christus. Vers 22.
Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt.
Hier kommt eine Schlussfolgerung aus dem, was Judas uns gerade erklärte, und die Aufforderung, wir sollen unterscheiden. Was soll man scheiden? Scheinchrist sein und echtes Christ sein? Mit dem einen sollen wir, wie es hier steht, im Erbarmen umgehen. für den die Kinder Gottes sind, aber noch nicht so reif, nicht so viel wissen, vielleicht noch sündigen oder nicht den Taten entsprechend der Stellung, das hatten wir, wo es nicht wirklich zusammenpasst. Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Barmherzig, geduldig. Was sollen wir mit den anderen tun, die noch nicht Kinder Gottes sind? Die sollen wir retten. Retten aus dem Feuer, retten aus dem Gericht, was sonst auf sie zukommt. Wenn nicht Kind Gottes ist, wenn den Geist nicht hat, auf den wartet das Gericht. Das wird ganz eindeutig. Also, es geht nur, entweder man ist Kind Gottes, dann sollen wir als Kinder Gottes barmherzig miteinander umgehen, oder jemand ist nicht Kind Gottes, den sollen wir vor dem Gericht warnen. Weiter heißt es, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Hier ist wieder wichtig, das Gewand, das ist das reine weiße Priestergewand. Das war den alttestamentlich geprägten Hörern klar. Das sollen sie hassen. Das heißt, dass sie die Sünde, die auch jemand, der in Gott gereinigt, rein und weiß ist, nicht tolerieren sollen, Gottes Maßstäbe nicht verändern und Sünde akzeptieren. Weder bei den Menschen, die auf das Gericht warten, noch bei denen, die in weißen Gewändern gereinigt sind, Sünde nicht akzeptieren. Man kann barmherzig mit Sünde umgehen, das sind wir aufgefordert als Kinder Gottes, aber es ist was anderes als Sünde zu akzeptieren, einfach drüber hinwegzusehen. Gucken wir uns mal die Bilder an, mit denen Judas das beschrieben hat. Er benutzt das Volk Israel als Bild dafür, dass Gott Israel das Volk aus der Sklaverei der Ägypter geführt hat, auf übernatürliche Weise durch das Rote Meer geführt. Das können wir vergleichen mit dem Opfertod Jesu Christi, der uns aus Sklaverei der Sünde befreit hat. Jesus steht für uns für die übernatürliche Handlung Gottes, um uns aus der Sklaverei der Sünde herauszuführen. Aber genauso wenig wie die Wüste der Platz war, den Gott für das Volk Israel wollte, die versprochen hat, sondern dass dann Kanaan, wo sie durch ein weiteres völlig übernatürliches Wirken Gottes durch den Jordan hinziehen mussten, können wir nach Galater 2, Vers 20, wo Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir, müssen wir als Nachfolger uns selber sterben unserem eigenen Sinn. Wir müssen Christus an die oberste Stelle unserem Leben stellen. Er ist der Herr, er soll in die Schultern gehen. Leider ist diese Darstellungsart mit zwei Kreuzen missverständlich und kann missverstanden werden, dass man den Kreuz Christi irgendwas hinzufügen will. Das ist nicht so und deswegen gehen wir schnell zu einer anderen Darstellung. Also Jesu Opfertod, dieses Werk am Kreuz reicht vollkommen und ist umfassend, da muss nichts hinzugefügt werden. In dieser Darstellung wird klar, durch das Vertrauen auf den Opfertod Christi wird jeder, der das tut, sofort in dem Moment gerecht vor Gott. Die Gerechtigkeit Jesu Christi wird ihm zugerechnet aus Gnade durch den Glauben. Er wird sozusagen in die Gerechtigkeit Jesu Christi eingehüllt und in der Bibel als vollkommen und als heilig bezeichnet. Aber unser Leben hier auf Erden, das ist unsere Mitmenschen sehen, ist unser Verhalten. Unser Verhalten ist auch ab dem Moment der neue Geburt des Geistes empfangen, nicht vollkommen und nicht heilig. Ja, da brauchen wir nur unser Ehepartner oder unsere Kinder oder unsere Mitmenschen zu fragen. Unser Verhalten ist noch nicht so, wie es sein sollte. Und das kann sich und wird sich bis zum Tod immer mehr ändern, aber auch bis zu unserem Tod sind wir nicht vollkommen in unserem Verhalten, sind wir nicht heilig. Aber das Natürliche für jemanden, der kennt Gott, ist, dass sein Verhalten sich immer mehr dem Maßstäben Gottes anpasst und der Stellung, die er vor Gott hat, nämlich dass sie gerecht ist. Wir haben auch gesehen, dass es bestimmte Entscheidungen gibt, dass gewisse Entscheidungen hilfreich sind, die sozusagen wie Sprünge oder diese Entwicklung fördern, wenn wir uns selbst sterben, wenn wir gute Entscheidungen treffen, gegen unsere natürliche Neigung und Gottes Wort entsprechen, wenn wir sozusagen unserem Eigenwillen sterben, ihn also kreuzigen, dann kann es schneller gehen, dieser Umwandlungsprozess, dass unser Verhalten, unsere Stellung ähnlicher wird. Wer sagt, Mensch, ist so schön gut, ist Theorie, aber mein Leben sieht anders aus. Ich versage, ich sündige immer wieder, ich falle. Und wenn mir geht es nicht so schön gerade bergauf, immer ähnlicher dem Maßstäben Gottes. Jesus hat gesagt, ja, willkommen, das ist auch nur eine Darstellungsart. Es kann auch in Phasen laufen, es kann auch anders aussehen. Es ist leider normal, dass wir als Kinder Gottes sündigen, fallen, dass unsere Entwicklung nicht immer so gerade und schön verläuft, wie es hier von der Theorie her gedacht ist. Aber Gott weiß darum. Gott weiß, was in uns vorgeht. Gott weiß, wie du dich fühlst, wenn du gerade in einer Phase bist. Vielleicht am Boden zerstört, wird du merkst, dass oh, ich habe mir solche Mühe gegeben und trotzdem habe ich gesündigt, bin ich gefallen. Dir spricht Gott durch die Gottes diese letzten beiden Verse zu, wo es heißt,
dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Ich möchte wegen Gott. Herr mächtiger Gott, wir können nicht anders als jubeln und staunen, wir können es nicht verstehen, dass du uns in die Gerechtigkeit deines Sohnes Jesus Christus hüllst. Und auch wenn wir fallen, wenn wir versagen, du dich freust, weil du ihn siehst, seine Gerechtigkeit. Wir preisen dich dafür. Dir allein gebührt alle Ehre und Anbetung. Auch von Herzen Dank. Amen.